egal bei wem, also da war immer die Maxime, wir können euch tatsächlich nur einen moderaten Vertrag anbieten. Dafür haben sie natürlich auch die Lebenshaltungskosten hier im Emsland, nicht so wie in München oder wo auch immer. Und tatsächlich über Einsätze gehen. Und so zum Beispiel für die Mannschaft gibt es immer Aufstiegsprämien, DFB-Pokal-Qualifikationsprämie. Wenn sie Kronbacher-Pokal gewinnen, gibt es auch eine Mannschaftsprämie.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung. Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiter-Benefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Rasenschnack. Hier ist dein SV Meppen-Podcast. Mein Name ist Dieter Krämer. Ich bin heute euer Gastgeber. Unser heutiger Gast ist ein Mann der Zahlen, ein Mann der Einnahmen und Ausgaben. Der Mann, der beim SV Meppen den Taschenrechner betätigt und der für den Etat verantwortlich zeichnet. Er ist seit 2016 offiziell Vorstandsmitglied beim SV Meppen und für die Finanzen des Vereins zuständig. Wir begrüßen recht herzlich Stefan Gette. Moin Stefan.
Moin Dieter. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, bist du am Freitagabend im Stadion gewesen beim Heimspiel gegen Lohne? Hast du das 2-2 gesehen?
Ja, sicher. Also ich versuche tatsächlich jedes Heimspiel mitzunehmen und um den Kirchturm herum, sage ich mal so, Auswärtsspiele auch. Eine familiäre Situation lässt nicht zu, dass man jetzt weite Fahrten, so wie Heiner, auf sich nimmt.
Ja. Ja, hast du das Spiel gesehen, 2-2 nach 2-0 Führung in Überzahl. Am Ende ein Punktverlust, der richtig wehtut, oder?
Kann man schon so sagen, tatsächlich. Man auch klar erkennen kann, dass unsere Mannschaft natürlich mit vollem Herzen spielt, mit einem Willen. Einerseits, andererseits natürlich schon so ein bisschen, also nichts für ungut, aber so ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Das ist halt so noch recht unerfahrene Mannschaft. Also ein frischer Offensivfußball von unseren Jungs. Also ich mag deren Performance sehr von Spiel zu Spiel. Aber die müssen noch ein bisschen lernen und hier und da mal hat tatsächlich so ein Cleverness, so Abgebrühtheit vielleicht mal irgendwo gefehlt. Und naja, solche Spiele gibt es halt. Also das sind immer noch zwei Mannschaften, die anderen wollten auch nie sofort aufgeben. Also ja, also unentschieden, dann ist es halt so.
Mhm. Ja, um ein bisschen zu verstehen, welche Aufgaben du beim SV Meppen hast, schauen wir mal ein bisschen zu Beginn auf deinen Werdegang. Du bist 46 Jahre alt, bist kein gebürtiger Emsländer, sondern kommst aus dem sibirischen Omsk. Mhm. Wann bist du nach Deutschland gekommen und was steckt dahinter?
Also nach Deutschland bin ich im Januar 1995 gekommen mit meiner Familie. Ja, was dahinter steckt, wir sind halt die typischen Russland-Deutsche, wie es schon heißt, ja, und dort natürlich dann im Personalausweis stand da auch Deutsch, sage ich mal so. Letztendlich ist das dem zu verdanken, ist falsches Wort. Also ich meine, ursächlich dafür war die Krankheit meiner Mutter, Krebserkrankung meiner Mama. Und ich bin ja der Älteste in der Familie, habe zwei jüngere Brüder und damals, als die Krankheit ausgebrochen ist, war mein jüngster Bruder noch relativ klein. Und die Ärzte dort vor Ort haben ihr, ich sag mal, noch ein halbes Jahr gegeben. Und dann haben wir tatsächlich in einer, Nacht- und Nebelaktion war das nicht so ganz, aber da haben die Eltern dann, um den Strohhalm zu greifen, einfach gesagt, pass mal auf, wir wandern aus mit der Hoffnung, dass dort die Medizin vor allem unsere Mutter so ein bisschen rettet. Ja, so blauäugig ist man nicht, aber zumindest der Mutter die Chance gibt, noch ein paar Jahre mit uns zu verbringen. Hat tatsächlich geklappt, denn die hat dann noch 13 Jahre ausgehalten, sag ich mal so, oder ist uns noch geschenkt worden, sag ich mal so, diese gemeinsame Zeit. Und dann ist sie dann 2006 verstorben.
Okay.
Aber gut.
Also, ja, blicken wir auf deine Verbindung zum SV Meppen. Du bist dort Trainer gewesen. Warst du auch Fan? Warst du vorher bei jedem Spiel? Oder beziehungsweise wie hat dich Andreas Krämer dann für den Vorstand gewinnen können?
Nö, in der Tat nicht bei jedem Spiel. Also es ist tatsächlich so, Omsk ist ja tatsächlich eine sibirische Millionenstadt und dort, wie in Russland insgesamt, so Eishockey, Sportart Nummer 1. Und auch, ich bin auch leidenschaftlicher Eishockey-Fan und habe da auch selbst so ein bisschen Eishockey versucht zu spielen, aber meine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, ne, macht mir die ganze Zeit fast jeden zweiten Winter Stricke in die Rechnung und musste ich halt aufhören. Und gut, also irgendwann mal steigt man dann auf Fußball um, da ich nicht so unbedingt lauffreudig war, schrägstrich bin. Ich sage die ganze Zeit, Laufen ist was fürs Pferde. Ne? Da bin ich ins Tor gegangen, war da bis zur B-Jugend noch in bei Dynamo Omsk, hieß der Verein, noch im Tor. Und dann, als wir hier übergesiedelt sind, hat mich mein tatsächlich Bandkollege, unser Schlagzeuger Timo Rickling, mal überredet, bei Schwefingen 3 damals ins Tor zu gehen. Der hat wohl Not. Und Timo hat da gespielt. Und da habe ich gesagt, ach, warum nicht? Ne? Und so bin ich tatsächlich bei den Sportfreunden in der dritten Mannschaft ins Tor gegangen. Ja, und irgendwie, ja, die Liebe zum Fußballsport ist dann entfacht oder zurückgekehrt, sodass ich in Schwefingen tatsächlich nach meiner Torwartkarriere in der dritten dann auch das Traineramt dort übernommen habe, tatsächlich parallel in den dortigen Vorstand reingerutscht bin, dort auch dann, ja, irgendwie lange tätig war und irgendwann mal bei einem Sommernachtsturnier, da hat mich Alois Brockmann angesprochen, jetzt im Ehrenrat unseres SVM, ob ich nicht Lust habe, die dritte von SV Meppen zu trainieren, zu übernehmen. Und ja, da habe ich mir es überlegt und diese Herausforderung angenommen tatsächlich. Und ja, als Trainer der dritten Herren wurde ich dann irgendwann mal tatsächlich angesprochen, ob ich mich dann nicht für die Vorstandsarbeit beim SV Meppen als Finanzvorstand begeistern könnte, weil Dieter Barlage sich auf das NLZ oder damals JLZ konzentrieren wollte und mitten im Februar, meine ich, war das irgendwie angeboten hat, das Amt dann quasi so umzuswitchen. War für mich natürlich eine große Ehre, schon muss man so sagen, also war schon so ein Wow-Effekt, ne? Und ja, da bin ich einmal dann so zaghaft einmal zu einer Vorstandssitzung gekommen, habe mir das Ganze angeguckt, die hohen Herren, die man sonst aus der Zeitung kennt. Und, ja, doch, also da war Markus Lohle noch Geschäftsführer, kann ich mir noch entsinnen. Und ja, hat wohl Bock gemacht tatsächlich. Eine erstaunlich lockere Runde gewesen, sag ich mal so, trotz der ganzen Herausforderungen, die die Jungs da zu bewältigen hatten, auch zu der Zeit. Und haben mir das Ganze angeguckt. Das kriegst du wohl hin. Hm. So, und ja, dann stürzte mich tatsächlich in dieses Abenteuer. Dass es jetzt so sich weiterentwickelt und endet, habe ich natürlich nicht erträumen lassen. Natürlich das Traineramt bei der dritten musste ich dann aufgeben, selbstverständlich. Hat auch ein bisschen wehgetan. Auch dieses Rumgeschreie am Wochenende am Spielfeldrand in der frischen Luft fehlt mir zugegebenermaßen immer noch als Ausgleich für meine doch herausfordernde Tätigkeit hier auch bei der PKFMS. Aber ist tatsächlich jetzt rückblickend an keinem Tag bereut und macht nach wie vor Bock, mit den Jungs da hier so durch den rauen See zu segeln. Hm.
Ja, du hast beruflich natürlich auch mit Zahlen zu tun. Du hast ein Studium zum Diplom-Betriebswirt an der Fachhochschule Worms absolviert. Kannst du ein bisschen was sagen, was du beruflich genau machst, damit die Leute das mal einschätzen können?
Ja, ich bin waschechter Steuerberater. Ich habe tatsächlich an der Fachhochschule Worms, das war, ich meine sogar, der letzte Jahrgang im Studiengang Steuerwesen. Heute ist das ja alles BWL mit Schwerpunkt Steuer, mit einem Master of Disaster, also Text irgendwas, weiß ich nicht. Ne? Die ganzen englischsprachigen Titel, die jetzt gerade so rausgehauen werden. Ich bin doch tatsächlich waschechter Diplom-Betriebswirt, FH, und habe tatsächlich Steuerwesen studiert. Und also nach meiner Bestellung zum Steuerberater im Jahr 2009 bin ich auch dann als Steuerberater tätig. Hier in Meppen. Ich muss ehrlich sagen, die Karriere zum Steuerberater, um nicht jetzt allzu sehr zu langweilen, Vergüsse abzukürzen, aber war eigentlich so nie der Plan, sag ich mal so. Eigentlich wollte ich, das habe ich in Russland auch angestrebt, ich bin ja tatsächlich ein halbes Jahr und dann hätte ich mein Gymnasium zu Ende und hätte eigentlich schon, ne? Aber nichtsdestotrotz wäre eigentlich so Musik, Theater und so Schauspielerei irgendwie, damals habe ich so blauäugig mit 17 gedacht, das mache ich wohl, also das ist meins, als wir herkamen, also das hat sich dann tatsächlich auch mit der Krankheit meiner Mutter irgendwie auch so, also kurzum, die hat tatsächlich in diesem Steuerberaterbüro geputzt. Und ich habe ihr tatsächlich abends auch geholfen, Müll zu sammeln und so weiter. Und dann sind wir dann mit dem ehemaligen Chef, dann Heinrich von Basum, ins Gespräch gekommen. Er sagte, willst du mal nicht mal so ein Praktikum hier machen oder so? Und tatsächlich stand dann ein Schulpraktikum an. Ja, habe ich mir angetan. Dachte, bist dann nicht draußen mit dem Spaten beim Wind und Wetter draußen, sondern vielleicht im Büro. Vielleicht wäre das was für dich. Und in der Tat habe ich diese Materie, die, ja, muss ich schon sagen, nicht ohne ist, relativ gut und schnell verstanden, also zumindest wie das läuft. Also und ja, dann irgendwie hat sie mich dann, also ich habe dann auch Zivildienste hier in Meppen machen müssen, damit ich halt, weil mein Vater Lokomotivführer in Omsk war und hier ist dann LKW-Fahrer, Fernfahrer gewesen und ich dann als Ältester der beiden Brüder dann so ein bisschen bei der Mutter und den Jungs bleiben musste, also habe ich natürlich auch hier in Meppen mein Zivi gemacht und da habe ich auch parallel, also immer hier in diesem Büro gearbeitet und also auch beim Studium in Worms bin ich nicht zu einer großen Gesellschaft gegangen, so Tapetenwechsel, sondern war schon, also gezwungen, hört sich das wunderbar an, aber ja, ich musste halt regelmäßig nach Hause, den Umständen entsprechend und habe dann eigentlich in jede Minute meiner, studienfreien Zeit auch dann hier im Büro verbracht. Und tatsächlich alles so ziemlich mitgemacht vom Raumpfleger bis dann irgendwann mal tatsächlich Steuerassistent und zum Schluss Steuerberater. Habe dann mit Heinrich von Basum zusammen anteilsmäßig dann mich daran beteiligt, als Geschäftsführer dann mit eingestiegen und im Rahmen der Nachfolgeregelung habe ich mich dann dem Verbund BKF WMS angeschlossen im Jahr 2019 und also da bin ich gerade tatsächlich dabei, einer der 8 Gesellschafter, Geschäftsführer oder die Kommanditisten, aber ist egal. Aber auf jeden Fall, also der 8 Gesellschafter mit 6 Standorten und 470 Mitarbeitern sind wir gerade dabei, hier das Ding auch im Emsland aufzuziehen. Also den Neubau kennt man, glaube ich, schon, den wir hier hingestellt haben. Und wir bieten hier tatsächlich, egal wer wo an welchem Standort sitzt, alles aus seiner Hand an, sprich von der klassischen Steuerberatung wie dazugehörigen Leistungen in FIBO, Lohn und so weiter, bieten wir auch natürlich Wirtschaftsprüfung. Wir haben 26 Rechtsanwälte bei uns, wir haben Notar bei uns, Wirtschaftsprüfer, M&A, also so, ich sag mal so Generalist bin ich und alles aus seiner Hand kann man bei uns tatsächlich bekommen.
Okay. Ja, befassen wir uns mal mit deinen Anfängen beim SV Meppen. Ich hatte es ja schon erwähnt, du bist dann im Herbst 2016 gewählt worden. Interessant ist natürlich, in der Saison 2015-16 ist ja der Etat damals gesenkt worden. Der eine oder andere wird sich erinnern, das war dieser Begriff vom Feierabendfußball. 2 Großsponsoren hatten sich zurückgezogen. Ein Jahr vorher hat es noch den DFB-Pokal gegeben. Möglichst alle Spieler sollten künftig arbeiten. Der Etat der Fußballer war um 15% gesenkt worden oder gekürzt worden. Das hieß Einsparung von 160.000 Euro. Wie war es zu deiner Zeit, als du angefangen hast beim SV Meppen, finanziell um den Verein bestellt? Was würdest du sagen?
Also ich habe mir tatsächlich für diesen Termin, Dieter, wirklich die Zahlen rausgekramt, weil das ist ja echt schon lange her. Und siehe da, wir hatten 2,2 Millionen Etat damals, ne? Nach der ganzen Kürzung. Und in der Tat, die Zahlen stimmten. Also man ist quasi sofort da eingestiegen in so einen Krisenmodus gefühlt. Und und da kommst du voller Elan und bist sogar Fan von dieser Mannschaft, sogar von jedem Einzelnen. Und dann denkst du, boah, ich darf Martin Wagner sprechen. Also, und entwickelst dich aber dann zwangsweise sofort zum motorischen Neinsager aufgrund dieser finanziellen Situation. Nee, aber das war tatsächlich so herausfordernde Zeit, auch Feierabendfußball, das war einfach keine Floskel oder ein Aufhänger, um den Populismus hier so ein bisschen irgendwie zu betreiben, haben wir durchgezogen und siehe da, hat es geklappt. Ne? Also auch mit diesem kleinen Etat sind wir dann auch tatsächlich im ersten Jahr, also das war 30.06.2017, war glaube ich das erste Jahresabschluss, den ich tatsächlich zu verantworten hatte, sind wir dann aufgestiegen und ja, dann ging das Abenteuer dritte Liga dann los. Ne?
Ja, 2016-17 hast du gesagt, Meistersaison in der Regionalliga. Ich habe mal eine Quizfrage des Tages für dich. Was glaubst du oder was weißt du, wie viele Zuschauer damals im Durchschnitt zu den Heimspielen des SV Meppen gekommen sind? Du weißt ja die heutige Zahl, was schätzt du? Also Meistersaison.
Meister, also wir hatten tatsächlich mal letztens War das 2.500 irgendwie?
Ja, liegst du ganz gut. 2.641 Zuschauer in der Meistersaison, obwohl die Mannschaft um den Titel spielte und super gestartet war. Und man muss sich das auch mal vorstellen, wie auch in den Jahren vorher, da sind teilweise im Schnitt, also eine Saison vorher, sind 1.200 Zuschauer zu den Heimspielen
gekommen. Das habe ich tatsächlich da miterlebt, richtig. Wo du Henscherinnen anschmeißt, die ganze Maschinerie, und das ist ja so ähnlich wie jetzt bei unseren Frauen, leider. Ne? Also wir müssen ja jetzt eine Henscherinne spielen. Und da schmeißt du die Maschine an mit allem Zip und Zap und dann sind das irgendwie 800 Leute oder so. Und dann sieht das so verloren aus irgendwie. Das haben die Mädels echt nicht verdient. Und da war es tatsächlich so, ja gut, ist der Performance auch irgendwie so ein bisschen geschuldet und tatsächlich diesen, rauen Zeiten. Ja. Da hatten nicht so viele Leute Bock auf das Formatten. Das kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ja.
Aber da ging es halt in dem Profifußball eigentlich auch fast schon überraschend, wenn man überlegt, dass das im Sommer vorher der Feierabendfußball ausgerufen wurde. Der SV Meppen hat dann hatte einen Haushalt von rund 4 Millionen damit geplant. Das bedeutete gegenüber dem vorangegangenen Jahr eine Erhöhung um rund 1,8 Millionen. 3,24 Millionen waren für den Spielbetrieb der ersten Mannschaft vorgesehen. Vorbild waren damals so ein bisschen die Sportfreunde Lotte, die auch mit relativ geringen Mitteln da unterwegs waren. Wie siehst du die Entwicklung nach dem Aufstieg dann finanziell?
Ja, finanziell, also tatsächlich. Also wir, da habe ich auch an der Mitgliederversammlung gesagt, also wir stellen ja ein Etat auf, wir überschlagen die Kosten und dann schauen wir mal, wie die wir deckeln. Und es cool, dass du jetzt die Zahl genannt hast, weil ich habe jetzt geschrieben, wir sind bei 4,45 damals gelandet. Aber geplant haben wir tatsächlich, glaube ich, mit 4 oder so. Ne? Mhm. Und aber auch völlig, also ahnungslos irgendwo. Und also deswegen damals mit DFB, ich bin ja auch da irgendwo, mir nichts, dir nichts, da in so ein paar Ausschüsse in den DFB reingekommen, sag ich mal so, mitunter Financial Fairplay Modell mitentwickelt. War echt eine coole Erfahrung, ehrlich gesagt. Aber auch da hat man wirklich so gefühlt angerufen, was meint ihr denn? Was ist da denn? Also was kommt denn auf uns so? Und was wollt ihr eigentlich immer so haben? Also da war das Verhältnis immer noch tatsächlich daraus entstanden, wegen der vielleicht auch unserer Ehrlichkeit vielleicht auch, dass wir auch heutzutage die auch noch immer noch anrufen, zwischendurch mal so Finanzabteilung und sagen, ja cool, ey, super Zahlen, ey, wie Entwicklung, kommen bald wieder. Ist schon geil, ne? Nee, und da ist tatsächlich... Da hat man sich quasi um Rums irgendwie 500.000 Euro ein bisschen in Anführungszeichen verrechnet. Ich meine, die Einnahmen hatten wir natürlich gehabt. Ne? Ja, wir haben ja Ergebnis von 126.000 Euro plus sofort gehabt. Und so Jahr zu Jahr war die Erfahrung da. Und tatsächlich die Zahlen habe ich mal eben fürs auf die Zunge zu gehen lassen, sage ich mal so. Tatsächlich, jetzt fange ich mit 17 an, da waren wir letztendlich bei 2,2 Millionen Etat, also Kostenapparat, ja, hatten da einen Jahresüberschuss von 14,8 plus gehabt und dann mit dem Aufstieg 4,5 bei einem Ergebnis von 126 plus, ja, dann hatten wir kein Zahlendreh, tatsächlich 5,4 von 4,5, ne? So, da hatten wir einen leichten Verlust von 11.000 Euro gehabt und danach ging es tatsächlich, da war Corona angesagt, da war wirklich so keine Stagnation, 5,4, nach Corona auf einmal 5,9, ja, da kommen wir gleich noch zu Corona und ja, und danach, nach Corona ist ja alles so ziemlich explodiert, was Kostendienstleistungen angeht, also das waren echt 2 Jahre, die haben also ziemlich, also auch finanziell vor allem gar keinen Spaß gemacht. Da bist du in der Etatplanung reingegangen und sagte, das geht doch nicht auf, Mann. Und wir gönnen uns jetzt hier irgendwie nichts jetzt. Und trotzdem, wie gesagt, 5,9 Millionen in 21 bei einem Verlust von 85 und 7,5 Millionen in 22 bei einem Verlust von 450. Also das war natürlich der Kracher. Und das war tatsächlich unser, das darf ich so sagen, Schiffbruch. Also das hat tatsächlich auch mich selbst zur Reflexion gezwungen. Also wo habe ich es verkackt? Was habe ich nicht gesehen? Und ich meine, ich will die Diskussion nicht wieder vom Zaun treten. Wir hatten da auch unsere Probleme. Und das war ja auch dieses sportlichen Anfänge, sage ich mal so, des Niedergangs. Und das mündete ja, wissen ja alle, in 2023 bei einem Etat von 8,6 Millionen, trotz dieses Etats und alle Versuche, krampfhaft an diese Liga zu klammern, ist es uns dann wohl oder übel nicht gelungen. Und so stiegen wir mit einem Verlust von 12.700 Euro ab. Wie gesagt, wie in der letzten Mitgliederversammlung kundgetan, sind wir mit einem Etat von 5,1 Millionen jetzt gestartet in der vierten Liga. Das heißt, wir kamen in 2017 aus der vierten Liga mit 2,2 Millionen raus und wir kehren zurück mit 5,1 Millionen. Und guck, sie da 51.000 Euro Gewinn gemacht und dieses Jahr planen wir gar mit 4,9 Millionen. Auch da, wie gesagt, die Stellschrauben. Ich habe ja sowas wie Konsolidierungsjahr da ausgerufen. Und wir erwarten einen Überschuss von 25.000 Euro, sind aber jetzt momentan sogar ein bisschen drüber. Da können wir auch gleich vielleicht dazu sagen. Ja. Also ist schon sehr imposant. Und wie gesagt, deswegen gucke ich so begeistert auf diese Zahlen, weil die da irgendwie einem tatsächlich irgendwann mal entfallen. Mhm. Und jetzt guckst du und sagst, Satan.
Ja, auf Corona können wir gleich vielleicht nochmal eingehen. Wenn wir nochmal grundsätzlich schauen, also nach dem Ausstieg war ja klar, TV-Einnahmen sind dazugekommen. Es gab auch sonst neue Einnahmequellen. Ich sag mal, die Erweiterung des VIP-Raums, LED-Bande, VIP-Tower und so weiter. Gleichzeitig wird aber doch so ein Kader von Jahr zu Jahr in der dritten Liga doch im Prinzip wahrscheinlich auch teurer, weil Spieler, die ihre Verträge verlängern, wollen meistens ein bisschen mehr Kohle haben. Wie hat sich das denn entwickelt?
Meistens, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, ja, also das ist wirklich die Herausforderung bei den steigenden Kosten. Und natürlich, klar, musst du ganz hart separieren nach den Leuten, die du gebrauchen kannst, die natürlich am besten sofort zünden sozusagen können und sofort weiterhelfen können. Und natürlich, naja, also ich will jetzt kein Trittbrettfahrer, also ich will auch nicht unfair sein. Das sind alles Menschen, alle Existenzen und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber du hast natürlich unheimlich viel im Angebot an Spielern, Trainern und dieser Markt, also diese, also ich habe das mal Spaß gesagt, Sklaventreiberei, sage ich mal so, ne? Also das wie Telefon von Heiner Beckmann, also du konntest dich mit ihm nicht unterhalten, 5 Minuten, das ist, war Wahnsinn, was von allen Seiten, ne? Und in der Tat willst du auch dann irgendwann mal Erfahrung, und je erfahrener der Spieler ist, umso mehr kennt er und seinen Wert oder meint ihn dann auch zu kennen und zu schätzen. Und natürlich sind da die Berater auch sehr fett mit im Geschäft, die auch mit reinreden. Einige Berater, muss ich ehrlich sagen, Hand aufs Herz, also die tun dem Geschäft gut. Das sind wirklich welche, die sich um die Menschen kümmern, das Bestmögliche für ihre Klienten wollen. Natürlich selbst nicht zu vergessen, ist ja klar, damit verdienen sie auch ihr Geld, alles gut. Aber es sind leider tatsächlich sehr viele, also ich will jetzt nicht Windeier sagen, aber naja, aber
die zunächst auf die Kohle schauen und nicht auf die
Entwicklung. Genau, des Spielers. Und versuchen einfach ohne Sinn und Verstand, egal ob es gut für deren Klienten sind, ist oder nicht, einen einfach nur mal irgendwo zu platzieren, unterzujubeln. Wir hatten solche Fälle, also irrswitzigerweise, dass da aus demselben Berater hat auf die gleiche Position 3 Leute an irgendwie angeboten, aber sagt nicht, dass es von mir kommt. Also wo du denkst, ey, was ist das denn? Also Berater sind da, bis auf ein paar Ausnahmen, sind da sowieso meine, in Anführungszeichen, Freunde. Also wir haben da ein inniges Verhältnis miteinander, so dass ich dann, wenn ich einsteige, dann wird, ist das dann nicht mehr so wahrscheinlich dann. Also ich sag mal so anders, also ich überlasse den Vortritt unserer sportlichen Leitung, und wenn ich da reingehe, dann wird einfach noch hart finalisiert, und da gehe ich auch so ein bisschen auch irgendwo. Also ich denke einfach an den Verein. Also einige sagen mir, also werfen mir vor, was stellst du dich an, das ist ja nicht dein Geld. Mhm. Kommt auch nicht nur von Beratern, sondern von den Spielern, von allen so ein bisschen. Aber es ist für mich, also wenn man schon irgendwas macht im Leben, meines Erachtens, dann muss man das jetzt irgendwie so machen, dass es deins ist. Und irgendwie, also da bin ich einfach erzogen worden. Also so von einer halben Arschbacke abzusitzen, so von, verwalte ich so ein bisschen. Nee, also ich nehme auch jede Punkteprämie-Diskussion nehme ich mir immer zu Herzen. Und wenn ich sehe, dass die Argumente von dir, die du wirklich sachlich versuchst zu erläutern, einfach nur mit Füßen getreten werden, da werde ich so ein bisschen anders. Mhm. Und ja, es ist nicht mein Geld. Mhm. Aber ey, verdammt, also das habe ich zu verantworten. Und jo. Ja.
Ja. Habt ihr da dann mit Fixgehältern stark gearbeitet oder auch sehr leistungsbezogen? Weil man könnte ja meinen, okay, ihr habt als Drittligist, sag ich mal, in erster Linie um den Klassenerhalt gespielt. Dann könnte man natürlich meinen, okay, da können am Ende nicht so wahnsinnig viele Siege und Punktprämien entstehen, wie vielleicht bei einer Mannschaft, die oben mitspielt. Oder habt ihr schon sehr auf leistungsbezogene Verträge geachtet?
Also das war tatsächlich, das mussten wir machen. Also wir sind grundsätzlich im Mappen leistungsbezogen unterwegs. Mhm. Bei Fixgehältern, wir können keine mittlere bis höhere, und manchmal tun mir tatsächlich auch die Jungs leid, weil ich weiß, das ist unter Wert. Also deswegen, das Herz blutet ja. Ist nicht so, dass ich so ein geldgieriger Sack bin und sage, hey, jetzt habe ich einen verarscht und ihn runterverhandelt. Mhm. Also das Herz blutet ja schon. Mhm. Und wir sind tatsächlich gezwungen, uns als eine Art Sprungbrett dann irgendwie zu präsentieren und den Spielern eine Perspektive zu bieten. Deswegen, wenn man auch jetzt unsere Verpflichtungen der letzten Jahre, und da meine ich jetzt nicht die Abstiegssaison, ja, sondern tatsächlich die letzten Jahre anschaut, waren das entweder junge Spieler, willige Spieler, wo es vielleicht nicht so ganz gereicht hat oder der Berater die tatsächlich irgendwo falsch platziert hat, wo sie bei uns tatsächlich ihre Tür zu Profifußball geöffnet haben. Oder aber auch dann irgendwelche Profis, die dann anhand entweder Verletzungen oder irgendwelche andere, sagen wir so, Missverständnisse oder Situationen im Leben dann zurückgeworfen wurden, die dann auch wieder zur alten Stärke gefunden haben. Und egal bei wem, also da war immer die Maxime, wir können euch tatsächlich nur einen moderaten Vertrag anbieten, dafür haben sie natürlich auch die Lebenshaltungskosten hier im Emsland, nicht so wie in München oder wo auch immer, und tatsächlich über Einsätze gehen und über vielleicht irgendwelche, also zum Beispiel für die Mannschaft gibt es immer Aufstiegsprämien, DFB-Pokal-Qualifikationsprämie, wenn sie Kronbacher-Pokal gewinnen, gibt es auch eine Mannschaftsprämie, also und natürlich haben wir Punkteprämie mal eingeführt, aber wir haben nie individuelle Auflaufprämie oder sowas, was da üblich ist, durchaus im Fußball aufgeführt, da sage ich immer, Auflauf gibt es bei mir nur zu Hause, wenn meine Frau irgendwie, das da irgendwie, ne, also das also machen wir nicht, also auch persönliche Torprämien, was machen wir auf gar keinen Fall. Wir machen auch keine persönliche Punkteprämie on top oder sowas ähnliches. Nein, also wir machen entweder ganz oder gar nicht.
Okay, das heißt, alle Spieler kriegen sozusagen die gleiche Summe, wenn sie den Pokal erreichen.
So sieht's aus.
Nicht die etwas wichtigeren Spieler kriegen da nicht mehr Geld, sondern jeder kriegt die gleiche Summe.
Also wir sind eine Kolhose, sage ich immer. Da kommt meine sozialistische Vergangenheit natürlich so ein bisschen. Also ich habe nur das Beste von allem genommen, von Russland und von Deutschland. Also, nein, also auf jeden Fall, Spaß beiseite, ist es tatsächlich so, dass wir sagen, und das ist ja kein Geheimnis, was verraten wir, also die Spieler, da kommt der Mannschaftsrat erstmal und da verhandeln wir mit dem Mannschaftsrat für die, um die Prämien der nächsten Saison. Also das Korsett steht immer seit Jahrzehnten, dass wir Punkte oder halt jetzt neuerdings in diesen, nach dem Abstieg machen wir jetzt Siegprämie tatsächlich. Und da finde ich super, dass die Jungs da auch einschlagen und sagen, ey, wir wollen unseren Beitrag leisten. Ne? Also weil uns bringt jetzt auch so ein 2-2 halt nichts, sag ich mal so, wenn wir Platz 9 stehen oder 8, lasst uns doch mal eben tatsächlich auf Sieg spielen. Und wir haben dann natürlich auch dann jetzt sogar gesagt, die ersten drei Plätze werden sogar ein bisschen mehr siegprämiert, wenn man halt nach dem Spieltag auf diesen Plätzen verweilt. Ne? Weil das ist ja auch so ein Kommen und Gehen, Geben und Nehmen, weil der Kreislauf schließt sich dann wohl, da kommen mehr Zuschauer, dann hast du mehr Einnahmen und da gebe ich diese Gelder, sage ich da immer so, und das ist tatsächlich auch wiederum keine Floskel, das glaubt mir nämlich keiner, diese Prämien, dieses Geld gebe ich gerne aus, also diese Punkteprämie oder Pokal-Qualifikationsprämie, die setzen wir extra für alle höher an. Pokal-Gewinnprämie und dann nicht Runde für Runde, das hatten wir auch schon, irgendwie, wir spielen da gegen Oldenburg, können wir nicht für dieses Spiel noch eine Extraprämie? Hatten wir aber schon seit Jahren auch jedes Mal. Also nee, ist nicht. Also insofern, wie die alle verteilen, auch da bin ich tatsächlich demokratisch unterwegs. Ja, pass mal auf, ihr Mannschaftsrat sagt mir nachher, wem ich wie viel zahle. Alles andere ist mir egal. Ihr müsst euch da innerhalb der Mannschaft einigen, damit alle dann da sind und so weiter.
So. Ja, lass uns das mal versuchen, so einzuordnen. Es hieß damals, 2015, 16 in der dritten Liga, würde ein Drittligaspieler im Schnitt 116.000 Euro im Jahr verdienen. War das auch ungefähr...
Lass uns in Monaten reden. Also hier. Ja. Wie viele Monate ist das?
Ja, also das wäre dann eine fünfstellige Summe fast gewesen im Monat. Das war wahrscheinlich
nein.
Nicht
also
bei euch
wir möglich, waren oder? Tatsächlich, also da habe ich auch mit DFB, also jedes Mal, wenn wir Lizenzierungsunterlagen eingereicht haben, waren immer Rückfragen. Wo habt ihr den Rest versteckt? Habt ihr das in einer anderen Sparte? Weil das machen wohl anscheinend andere so, dass irgendwie manche Spieler werden bei irgendeinem Sponsor angestellt oder sowas ähnliches, pro forma. Oder man packt ihn so in so einen Sportdirektor plötzlich in die Sparte Verwaltung oder sowas ähnliches. Also anscheinend. Also ich bin da relativ digital und sagte, wieso das denn? Also doch hier tätig, warum soll ich jemand was wo verstecken? Ne? Und da haben sie mir tatsächlich die ersten zwei Jahre nicht abgenommen. Aber es ist tatsächlich so, also wir waren immer bei der Gehaltsstruktur immer, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwie zwei Drittletzter immer. Wir können nicht mehr ausgeben. Also das sage ich auch. Also was soll...
Also selbst die Topspieler haben keine fünfstellige Summe im Monat verdient.
Nein. Also fünfstellig tatsächlich, fünfstellig hatten wir einen einzigen im Abstiegsjahr. Okay. So wie ich hier sitze.
Punkt. Also alle anderen vierstellig, okay.
Genau.
Ja, wir wollen natürlich auch nicht auf Namen eingehen, aber natürlich so ein bisschen die Zahlen einordnen. Es gab auch diese Bengalo-Pyro-Geschichte, wo ihr relativ häufig vom DFB zur Kasse gebeten worden seid. Wie viel ist da so ungefähr zusammengekommen, würdest du sagen? Beziehungsweise ihr hattet ja auch mal das Ansinnen, da möglicherweise euch Geld wiederzuholen von Fans. Ja. Hat es da überhaupt Möglichkeiten gegeben oder ist das im Sande verlaufen?
Ja, also ich da muss ich ehrlich sagen, also da habe ich jetzt nicht so weiterverfolgt, das hat die Geschäftsstelle weiterverfolgt, aber das, ich muss ehrlich sagen, also ich sehe Pyro auch so ein bisschen zweierlei. Natürlich, wenn das vernünftig gezündet wird, sage ich mal so, das ist, da braucht mir keiner zu sagen, dass es alles Verbrecher sind und sieht scheiße aus. Also das ist schon, wenn man das gekonnt macht und nicht einfach so mal eben alles hier einfach voll raucht, sage ich mal so, ist schon beeindruckend. Ne? Nichtsdestotrotz, natürlich sind also
Geld,
das schmerzliche, schmerzliche Gelder. Und ich war tatsächlich im ersten Saison, wo wir tatsächlich in der ersten Liga waren, habe ich einfach nur vergessen oder einfach gar nicht dran gedacht, jetzt irgendwie so eine Rücklage für Strafgelder für Pyro zurückzustellen. Ne? Und das traf uns natürlich hart.
Später hast du es gemacht.
Später habe ich natürlich inoffiziell gemacht. Ne? Also jetzt mache ich das übrigens nicht mehr. Also bitte, ne? Also weil ich habe kein Geld, das zurückzustellen. Ne? Und ja, das konnten wir irgendwie dann auffangen. Aber auch da, ich muss unsere Fans da wirklich loben. Also immer offen für Dialog, auch ob jetzt Ultras oder Fanclubs, ist ja immer offen und nicht so, was man jetzt bei den anderen so ein bisschen mitkriegt, irgendwie wie die Jungs da drauf sind. Auch hier, also ob die Vertreter der Jungs oder tatsächlich Heino und ich, wir waren mal auch da in diesem, sagen wir so, Vereinsheim oder so, auch da, wir sind ja eigentlich relativ offen und gehen auch sehr oft nach den Spielen einfach unter die Fans. War alles tatsächlich bisher, also sehr gut.
Ja. Schmerzhaft ist aber ein gutes Stichwort. Ihr habt auch zwischenzeitlich leider immer mal wieder zwei Zähne gleichzeitig bezahlen müssen. Habt ihr als Verein daraus Schlüsse gezogen, dass ihr gesagt habt, okay, bei den weiteren Trainerverpflichtungen gehen wir vielleicht vertraglich darauf ein, dass wir sagen, okay, keine zwei- oder drei Jahresverträge mit den Trainern abzuschließen, sondern eher vielleicht nur auf eine Saison ausgerichtet?
Theoretisch, Dieter, genau mein Reden, aber praktisch, ganz ehrlich, wer schließt denn einen Vertrag über ein Jahr?
Dann kommt kein Trainer,
meinst du? So sieht's aus. Mhm. Und es ist tatsächlich so, ja, ist auch so ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen, was die Sache ist, ja nicht mein Bereich, ne, aber nichtsdestotrotz, natürlich bin ich bei jeder Verhandlung dabei und ausrechnen und nochmal, also offen rechne das zu und im Rahmen des legalen Stichwort als Steuerberater, mehr netto von brutto, versuche ich da schon den Mehrwert aufzuzeigen, einige wollen das nicht verstehen, einige sind begeistert davon, nur so konnten wir auch ein paar Trainer dazu gewinnen, die tatsächlich, wo man so sagt, wie Wahnsinn, ne? So, und also, ja, was soll das zu sagen? Also, natürlich haben wir uns alle Möglichkeiten durchspielen lassen. Wir haben auch Ausstiegsklauseln, wir haben Sprinterklauseln, auch, das wissen ja nicht irgendwie, also alles, aber das ist Theorie und Praxis. Also, ich will jetzt keinen an der Pranger stellen, aber es gab solche und solche. Mhm. Ja, solche, einige haben komplett ausgesessen und haben sogar dann jetzt nachträglich auch dann irgendwie versucht zu sagen, pass mal auf, übrigens, die Punktprämie steht mir auch zu, wo ich eine ganz klare andere Meinung habe. Ob sie jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, das sollen die Anwälte irgendwann mal klären. Aber es ist so, einige haben tatsächlich verzichtet und aufgelöst, ne, und tatsächlich auf Geld verzichtet, wo dann auch dachte, ey, das ist doch Hand, also Wahnsinn. Also das ist wirklich von Mensch zu Mensch anders. Und ich meine nochmal, also Job ist Job und Schnaps ist Schnaps. Das sind alles Existenzen, das sind alles Familien, die haben alle ihr Säckchen zu tragen, sage ich mal so. Also insofern, da bin ich, nehme es auch keinem übel. Und natürlich ist das schwer, emotional und sachlich von einem zu scheiden. Extrem schwer. Aber du, also ich glaube, so wie wir jetzt fahren, fahren wir gar nicht so schlecht. Das ist nämlich genau so ein Mittelding. Und immer ausgerichtet auf wertschätzende, stetige Kommunikation miteinander, Verbesserung, die bitte von beiden Seiten herbeigeführt wird und so weiter. Und dann auch völlige Transparenz bezüglich der Arbeit, der Anstellung, aber auch der Beendigung. Also insofern, ich glaube, da gibt es nicht mehr zu sagen.
Ja, dann lass uns auf die aktuellen Zahlen schauen. Du hast die Mitgliederversammlung angesprochen, die jetzt kürzlich erst stattgefunden hat. Okay. Also in der abgelaufenen Saison, das ist 2023, 2024, habt ihr 5,17 Millionen Euro ausgegeben. Da ist ein Plus von 51.000 Euro entstanden. Es gab auch Geld vom VfL Wolfsburg und für A- und B-Jugendspieler. Okay. Muss man vielleicht erklären, VfL Wolfsburg spielt Vivian Endemann, die früher beim SV Meppen war, und die einen oder anderen talentierten Spieler, wie, glaube ich, Pascal Diekmann, sind zum FC Schalke gegangen. Ja, kannst du das ein bisschen aufklären, was sich dahinter
Danke. Verbirgt? Danke. Ich kann mich nämlich an den Namen nicht erinnern. Aber genau um die Jungs und Mädels geht es. Nein, VfL Wolfsburg ist tatsächlich, also Damenmannschaft, hat ja am Champions League teilgenommen und da gibt es tatsächlich so einen Topf, sag ich mal so. Ne? Ich glaube, jetzt will ich auch nichts Falsches sagen, Erstligisten nur, weil du kriegst immer das Geld nachrangig, also später erst. Ne? Mhm. So, und da sind wir gerade abgestiegen und deswegen, da sie sich da qualifiziert haben, so habe ich es verstanden, kriegen wir jetzt plötzlich auf einmal mir nichts, dir nichts, 30.000, jo, nehmen wir, super. Ne? Und dann gibt es die Aktion nicht ohne meine Mädels, da gibt es 60.000 Euro pro Jahr, die gibt es, glaube ich, aber jetzt auch liga-unabhängig, das ist sehr gut. Das war tatsächlich so das Jahr, wo man jetzt plötzlich gespürt hat, hey, also da kommt auch was zurück. Mhm. Ne? Also finanziell, rein finanziell, weil bisher hat man DFB in diesen beiden Sparten, so ein bisschen, sag Krake will ich nicht verstehen, aber die sind auch bemüht, die Profistrukturen wirklich bis ins kleinste Detail da durchzuboxen, aber wir passen auch nicht so ganz da rein, wir sind in dieser sogenannten strukturschwachen Region, obwohl das Emsland eigentlich mega ist, sag ich mal so, und versuchen sie auch da durchzusetzen, dass zum Beispiel kleine Kinder da irgendwo im Internaten wohnen oder sowas ähnliches, dass die wirklich dann außer Kicker und Playstation und Fußball nichts kennen und nur Fußball, das können wir hier nicht gewährleisten, wir sind anders als die anderen, so. Und deswegen auch dieses NLC, diese Zertifizierung, boah, was haben wir da Qualen gelitten und der Wahnsinn, was wir da durchboxen mussten, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, um diese Zertifizierung zu bekommen. Und die tatsächlich, zahlt sich aus, die zahlt sich aus, guck dir das an, also 90.000 Euro alleine NLZ. Ne? Und jetzt Frauen, wie gesagt, also auch diese 90.000, das ist doch super. Und das sind natürlich so Effekte, die letztes Jahr da waren. Und sollen auch gerne wiederkommen, mal schauen. Nein, aber da hat man tatsächlich, wie du gerade sagst, zum ersten Mal gemerkt, lohnt sich, unbedingt.
Ja. Und in dieser Saison plant ihr jetzt mit einem Etat von 4,926 Millionen. Das meiste Geld wird wenig überraschend für die Regionalliga-Männer ausgegeben, etwa 2,64 Millionen, wobei das nicht nur Personalkosten sind, sondern auch für den Spielbetrieb und sonstige Kosten Geld ausgegeben wird. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was dahinter steckt, Spielbetrieb, sonstige Kosten? Also Übernachtung wahrscheinlich?
Ja, genau. Also Fahrtkosten zu Turnieren, also vom Tanken des Busses, sage ich mal so, dann Übernachtungsaufwand, selbstverständlich. Dann haben wir da zum Beispiel, am Spieltag, also die ganzen Ordner oder was, also die ganze die Infrastruktur drumherum, sage ich mal so. Ne? Und natürlich Ausrüstung. Was fehlt da auch noch drauf? Also was nicht Personalkosten sind. Ja, das ist also mehr eigentlich so nicht, glaube ich. Also natürlich klar, also wenn jetzt Maxi David mit seinem Etat, also Tapes, Shakes, weiß was ich, was da alles so gibt.
Physiotherapeut.
Also, alles genau, richtig. Das sind ja auch Personalkosten, die sind ja nicht nur einfach Spieler und Trainer, sondern also ein Gesamtstaff, sondern das gehört da auch so ein bisschen mehr dazu. Ne? Und also da ist tatsächlich alles so drum zu. Mhm. Ne?
Ja, lass uns nochmal auf den DFB-Pokal schauen. Da habt ihr in diesem Jahr teilgenommen. Da hat es allein vom Fernsehen dann 209.000 Euro gegeben für die erste Runde. Welche Ausgaben stehen dem Ganzen gegenüber? Du hast es im Prinzip gerade schon ein bisschen angerissen. Also Prämien, Sicherheitsdienst und so weiter müssen ja auch bezahlt werden.
Ja.
Also was verdient man im Prinzip, wenn das Stadion ausverkauft ist? Kann man das vielleicht
so sagen? Was man verdient, kann ich nicht sagen, weil wir, also 80.983,17 €, ich habe es mir nicht rausgesucht, haben wir tatsächlich beim Spiel des gehenden HSV verdient. Die anderen 80.983,17 € ist natürlich an den HSV überwiesen worden. Das ist so eine Teilung, sage ich mal, so Einnahmeteilung.
Das sind die Zuschauereinnahmen im Prinzip, die aus
dem Zuschauereinnahmen. Also wir haben hier so ein Schema, also Spieleinnahme aus Kartenverkauf, Mehrwertsteuer rausgerechnet. Das rechnen sich ja noch aus. Die ganzen Schiedsrichter, Technikkosten, Zwischensumme, Ausgaben, irgendwie Verbandsbeitrag, der ist auch relativ, so ein Zwischensumme. Und so wird es heute runtergerechnet und alles von der Verpflegung der gegnerischen Mannschaft und eigenen Mannschaft über Ordner, über Flutlicht, über wirklich alles wird da rausgerechnet. Also tatsächlich haben wir, das kann ich auch sagen, gegen HSV 209.000 Euro vom Verband dann bekommen und 80.000 von mir aus 81.000 Euro überhalten. Also wenn man so großzügig aufrundet, 300.000, also ein bisschen weniger, 290, also hat man da bekommen.
Okay. Thema Dennis Undav war in den letzten Wochen und Monaten auch schon ein bisschen Thema bei den Fans. Der ist von Stuttgart gekauft worden, war vorher bei Brighton. Soll so Ende 20 bis 30 Millionen soll er etwa gebracht haben. Da bekommt ihr auch noch einen Solidaritätsbeitrag. Was müsst ihr dafür tun und wie viel Geld winkt euch da?
Hätte ich auch gerne gewusst. Nein, aber in der Tat. Ich habe übrigens auf diese Frage gewartet bei der Mitgliederversammlung. Ich gesagt, okay. Jemand fragen.
Dich gewundert, dass sie nicht gestellt wurde.
Keine. Okay, dann nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so. Bei Dennis Undorf ist, da ist FIFA im Lied. Ne? Und FIFA organisiert komplett alles. Also sprich, einfach nur als Beispiel, als der Kollege nach Stuttgart ausgeliehen wurde, haben wir ein Schreiben von der FIFA bekommen, wo es steht, jo, er ist ausgeliehen worden, dafür kriegt ihr sogar einen Obolus und freut euch, bald kommt der Bescheid. So, irgendwann mal, gefühlt ein paar Monate später, kam der Bescheid, ich meine im Februar diesen Jahres, und da stand, ihr kriegt jetzt muss ich aufpassen, dass ich in Zahlen drehe, aber entweder 1215 Euro oder 2115 Euro. Ich meine 2150 Euro.
Für die Laie.
So.
Mhm.
Genau, für die Laie. Und ich sage, oh, okay, Kleinvieh macht auch Mist. Mhm. So, das Geld ist uns letzte Woche erst zugeflossen.
Okay, weil die Mühlen so langsam mal.
So sieht's aus, genau, okay. Richtig. So, bei der Geschichte, die natürlich deutlich spannender war, ist von Dennis das Wechseln und so. Letztendlich, was ist bisher passiert? Wir haben wiederum ein nettes Schreiben von der FIFA bekommen. Egal, ist auf Englisch, aber gut, das ist ja kein Problem. So, wo es dann quasi im Grunde steht, so pass mal auf, jo, hier hat ein Wechsel stattgefunden und ihr werdet dran partizipieren. Gibt uns bitte die Daten, ich sag mal so, kürze ich mal ab, ein bisschen salopp. Wie lange hat er bei euch gespielt? Was hat er gemacht? Wann hat er seinen Vertrag bekommen? Was hat er bekommen? Irgendwie sowas. Ne? Und solche Schreiben sind ja an sämtliche Vereine seitens FIFA rausgegangen, von SC Weihe über Havelse über, weiß das ich, wo der ja. Über Braunschweig irgendwie.
Seine so. Jugendvereine und so weiter.
Genau, richtig. So. Und in diesem Schreiben steht einfach, gib mal her die Daten und bitte sehen Sie von anderen Fragen ab.
Wir so. Melden uns bei Ihnen, melden
so.
Sie sich nicht.
Genau, so, dann haben wir abgegeben. Da irgendwann mal, naja, Wochen vergehen, passiert nichts. Da hat unser Florian auch seinen Kollegen Havelse, super drauf, wie sieht's da aus? Hm. Wir sind genauso schlau wie ihr. Ne? So, bei FIFA brauchst du gar nicht anzurufen. Ne? Hm. So, und, aber auf jeden Fall ist in der Tat so, man munkelt schätzungsweise, dass man so wahrscheinlich so um die 200.000 Euro kommen könnten. Hm. Aber ob das stimmt, ob da was noch abgezogen wird, ob da jetzt irgendwie, ob das in Raten kommt und wann das überhaupt sein wird, Dieter, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, die 200.000 Euro packe ich nicht in meine Tasche rein.
Also die ist noch nicht drin,
die 200.000. Die ist noch nicht drin, nein, genau, richtig. Weil sonst mache ich ein paar Leute Kirre im Kopf, wenn ich jetzt sage, ich warte jetzt nicht 25.000 Euro, sondern 225. Und dann kommen natürlich Begehrlichkeiten sofort und sage, oh, nee. Und nochmal, ich gebe kein Geld aus, was ich nicht habe. Da kann man mich lieber abwählen, weil das mache ich nicht. So, und deswegen ist das für mich so eine Art Puffer, weil ich ohnehin mit dem Geld vor Sommer, vielleicht sogar vom nächsten Herbst nicht rechne. So, weil erstmal FIFA sammelt erstmal die Sachen, dann rechnen sie, dann verteilen sie, dann erlassen sie Bescheide in alle Richtungen. Gegen Bescheide kannst du natürlich Einspruch einlegen, wenn du der Meinung bist, nee, ist mir zu wenig oder so. Ne? Das heißt, also das könnte noch ein bisschen dauern.
Das heißt aber auch, dass dieses Geld, was ja höchstwahrscheinlich dann ja noch kommen wird, entweder im nächsten Sommer sozusagen zur Verfügung stehen kann, um vielleicht noch Spieler zu holen, oder im Winter eventuell noch, dass da
also die Sorge in diesem Winter auf keinen Fall. Okay. Also das, weil sonst hätten wir wenigstens Bescheid. Gut, wir haben ja schon Winter, also wir haben nicht mal einen Bescheid. So von dem, ist vorläufig hier, also da ist ja nichts mehr gekommen. Ne? Aber in der Tat, das ist der Plan.
Ja. Also hättet ihr aber keinen finanziellen Spielraum, um im Winter eventuell noch ein, zwei Leute zu holen jetzt?
Je nachdem, was sie haben wollen. Nein, es ist in der Tat tatsächlich so. Es ist jetzt, ja, also auch nach den letzten Ergebnissen, also ich natürlich schielt man nach oben hin. Natürlich ist die Messe noch eigentlich nicht gelesen. Ja, ich höre schon irgendwie, so, buh. Nein, aber es sind noch genug Spiele. Aber nochmal, also wichtig ist für die Entwicklung des Vereins und die wirtschaftliche Stabilität auch nachhaltig, einfach mal eben diese Waagschale und einfach mit Bedacht Geld auszugeben, wenn es Not tut, wenn es wirklich dann aber sofort die Maßnahme zündet und uns helfen kann. Ich habe jetzt wieder gesehen, habt ihr zum Beispiel geschrieben, Wintertransfer, Quatsch, mehr. Trainingslager, ja, nein, vielleicht, wie auch immer, ist immer so eine spannende Frage. Das ist auch so eine Sache.
Das macht ja davon abhängig, wie viel Punkte Rückstand ihr habt, oder?
Nicht nur. Aber das muss Gesamtgemengelage. Es ist nicht einfach so dieses bilaterale, der Aufstieg kommt nicht, deswegen permanent, also gar kein Trainingslager. Es müssen schon es muss alles irgendwie, also es ist nicht nur Bindung, Trainermannschaft oder irgendwelche Spielidee, wo man abgeschottet unter besseren Verhältnissen als hier durch Mainz zu laufen trainiert werden kann. Oder wie, also diese Nachhaltigkeit, nochmal, also was ist unser Ziel? Unser Ziel ist jetzt eine Einheit zu formen, welche dann, wenn nicht dieses Jahr, nämlich natürlich auch, aber wenn nicht dieses Jahr, nächstes Jahr mit Bedacht angreift. Nächstes Jahr ist das Jahr erstmal wo, so, wenn es so weitergeht, haben wir, und so ein, in Anführungszeichen, Glück haben wir immer, also dann haben wir nächstes Jahr bei uns in der Liga Oldenburg, VfB Lübeck, also deswegen übrigens super, dass sie gerettet haben, tatsächlich, also mir ist echt vom Stein vom Herzen gefallen, weil man, es tut immer weh zu sehen, wie die Mitkonkurrenten da immer so straucheln und vielleicht dann tatsächlich absaufen, auf gut Deutsch gesagt, das wünscht man keinem, man ist selbst tatsächlich am Schamhaaresbreite an der Katastrophe vorbeigeschrammt, das wünscht man echt keinem. So, und deswegen, dann haben wir den VfB, dann haben wir Oldenburg, da haben wir
vielleicht Osnabrück,
vielleicht Hannover 2, die auch die Lunte gerochen haben oder sowas ähnliches. Ne? Also, und dann die ganzen üblichen Verdächtigen, wie Havel, Drochtersen, keine Ahnung, weiß ich, wer da plötzlich eine Idee hat, nach oben irgendwie so einen Schuss zu setzen. Kickers Emden.
Also ja, aber das ist ja die Frage, die Fans haben. Spart ihr sozusagen für eine Art Großangriff in der nächsten Saison die Kohle lieber? Oder investiert ihr jetzt im Winter noch was? Ja, was würdest du sagen?
Also ich? Ja. Nein, aber es ist in der Tat tatsächlich so, wir haben jetzt kein Rücklagenkonto oder irgendwie wirklich tatsächlich, nochmal, ich habe ja auch gesagt, unser Eigenkapital ist auf zärtliche 155.000 Euro wieder ins Positive gerutscht, deswegen super, finde ich gut. Ne? So, und durch diesen Zuschauerzuspruch, durch die Gelder, geht es uns momentan gut. Aber es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Geld oder dass ich was zur Seite lege. Ja? So, wir haben auch unsere Liquiditätsplanung, die wir immer am Anfang der Saison aufstellen und mit meinem Controller Matthias Fenker und dem Team der Geschäftsstelle den tatsächlich nicht nur Etats durchsizieren und kontrollen, irgendwie geben die wohl das aus, was denen zusteht, ja, nein, und wenn nicht, dann wird sanktioniert, ist so, sodass wir begleiten auch diese Liquiditätsentwicklung, und da ist die Kunst ist ja, dass ein Anfang der Saison eingesammelte Geld über die ganze Saison zu strecken, und es ist immer, und das hat jetzt nicht mit unserem Wirtschaft, das ist normal, das ist irgendwann mal ab April, Mai, das wird sportlich, weil da läuft die Saison weiter, da fallen weiterhin die Prämien an, da ist, also die Gehälter sind auch da, also alles ist da, so, aber du hast ja keine Zusatzeinnahmen, sag mal so, und, also Ziel ist, das Ding jetzt hier, sag mal so, durchs Ziel zu bringen. Ja, das ist ja doppelt gemoppelt, aber naja, gut, aber auf jeden Fall und versuchen tatsächlich nächstes Jahr mit Bedacht eine Einheit zu formen, die nächstes Jahr eingreifen kann, aber nicht jetzt volle Kanone mit Kopf über irgendwo in den Brunnen wieder reinspringen, irgendwie alles auf eine Karte setzen und so weiter und alles irgendwie aussprechen, irgendwelche Leute holen mit irgendwelchen Gehältern, wie du sagst, fünfstellig oder wie auch immer und sagen, komm, ne, und dann, das sind alles immer noch Leute, das sind Menschen, das sind die Ressourcen, die sind zwar planbar, aber es kann immer noch sein, dass irgendwas im Kopf nicht da ist, dass irgendwas im Privaten passiert ist, dass irgendwie so ein, weiß was ich, man hat sich irgendwie ausgekugelt oder Freundin hatte Fehlgeburt, also wir hatten schon alles irgendwie gehabt und die Leute sehen das ja gar nicht. Die sehen einfach nur die Leute, die Fußballer, die da stehen und die haben zu performen, weil die kriegen ja Geld dafür, diese Freiheit. Also, aber alles andere drumherum, das sehen sie nicht.
Die Faktoren, das, die sportliche Leistung beeinflussen.
Und das bringen wir ja nicht nach außen. Das heißt, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Wir sollen die Einheit formen und die muss sich entwickeln und die muss auch nächstes Jahr funktionieren. Natürlich ergänzt um sinnvolle Neuzugänge. Und das Ding muss fliegen, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen auch diese Trainingslager, da bin ich noch mit nicht mehr durch. Also rein finanziell kann ich natürlich sagen, nein, ist nicht. Ne? Also, aber wir müssen tatsächlich auch auf psychologische gucken, auf das Gesamtbild. Was ist eine Idee zwischen so die ganze Saison da? Ne? Und da ist, wie gesagt, wenn das Konzept passt und das Geld da ist, bin ich der Letzte, der sagt, nein. Ja. Aus Prinzip, ne. Ja.
Es gibt auch die Diskussion um die Frauenmannschaft. Die hast du vielleicht selbst auch ein bisschen angeschoben im letzten Jahr bei dieser Infoveranstaltung nach dem Abstieg, als du gesagt hast, okay, wir müssten eigentlich vielleicht mal gucken, ob wir die ein oder andere Sparte, ob wir sie vielleicht in Zukunft uns noch leisten können oder ob wir sie abmelden. Andreas Krämer hat sich jetzt bei der Mitgliederversammlung da nochmal ziemlich klar positioniert und gesagt, dass solange er da ist, wird man das versuchen. Frage ist natürlich, okay, ist dann die erste, zweite Liga überhaupt haltbar oder eher Regionalliga-Fußball für die Frauen? Oder muss man sich als SV Meppen vielleicht doch irgendwann von der Frauenmannschaft verabschieden?
Ich würde sagen, das, was Andreas gesagt hat, dem ist nicht hinzuzufügen und lassen wir so stehen.
Gut, dann lass uns noch 4, 5 kurze Fragen zum Schluss, mit einer Bitte um eine kurze Antwort noch. Du bist jetzt für weitere 3 Jahre gewählt worden. Wie lange nimmst du dir vor, noch für den SV Meppen tätig zu sein und wovon machst du das am Ende abhängig?
Das ist tatsächlich, ja. solange es mir Spaß macht tatsächlich, solange das alles stimmt, also klar gibt es eine oder andere Anekdote dazu, sage ich mal so. Und also ich habe mich da noch nicht festgelegt, sage ich mal so. Du wirst immer in guten Zeiten wird dir auf die Schulter geklopft und in schlechten Zeiten bist du einfach natürlich der Schuldige, das ist normal. Auch wenn einige sagen, was stellst du dich an, du bist ja eigentlich noch relativ gut bei weggekommen. Eigentlich, wenn wir Vorstand rausschreiben, dann meinen wir dich nicht, sondern die anderen beiden. Aber hey, ich bin ein Teil des Vorstands. Natürlich nehme ich mir das an. Da bin ich genauso scheiße wie die anderen.
Wenn du sitzt mit dem Boot.
Ja, selbstverständlich. Ich bin Teamplayer. Also ich profiliere mich doch nicht so. Ja, du, also Heiner, du bist ja weiter. Aber ich bin, also ich bin ja. Nee, das funktioniert bei mir so nicht. Ne? Ja. So, und da ist tatsächlich, solange es Spaß hat und solange man das auch kann, und man kann es ja, wir haben ein super Team jetzt auch wirklich, auch der Unterbau und also Wahnsinn. Ne? Also das hat mich letztendlich dann dazu bewegt, irgendwie weiter für die nächsten 3 Jahre zu kandidieren, obwohl ich eigentlich Anfang des Jahres schon eine anderweitige Entscheidung im Inneren verkündet habe. Aber gut, letztendlich tatsächlich, also mit Heiner und Andreas, also das so hat man nicht nur einfach Vorstandskollegen, sondern tatsächlich echte Freunde gefunden, mit denen Diskussionsgrundlage tatsächlich von der sachlichen, und da ecken wir schon ineinander ein, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das ist nicht so, dass für uns Friede, Freude, Eierkuchen ist und irgendwie so ein, na gut, Vetternwirtschaft ist falsch, aber das ist irgendwie, also so zueinander zuschieben und wir hinterfragen uns schon auch untereinander. Auch
gegenseitig.
Manchmal auch hart, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, aber letzten Endes, also wie gesagt, nochmal, wichtig ist meine Familie, wichtig ist mein Beruf und hey, also dieses blau-weiße Herz habe ich jetzt irgendwie nicht ablegen können bisher. Und deswegen, wie gesagt, bei allen anderen Unternehmungen und Ämtern bin ich jetzt extra zurückgetreten. Also ich konsolidiere mich jetzt so ein bisschen selbst. Also ich habe bei meinen Rotariern die Ämter des Kassenwarts und Vorsitzenden des Fördervereins abgegeben. Ich habe jetzt in der Politik tatsächlich meinen Sitz im Stadtrat wieder zur Verfügung gestellt. Ich konzentriere mich jetzt nur auf diese 3 Dinge im Leben, die sind wichtig. Und ja, wie gesagt, solange, und ich nochmal, also ich bin auch ein bisschen ehrgeizig und ich kann nicht verlieren, also das ist echt wahr. Deswegen, ich will diesen Abstieg reparieren, ums Verrecken.
Wie oft bist du derjenige, der sich eine blutige Nase holt, weil du sagst, okay, das geht finanziell nicht?
Boah, also das, naja.
Du stehst sozusagen ganz am Ende und immer? Dann musst du sehr
ja, genau, häufig richtig. Sagen, okay. Ja, das ist tatsächlich ja, so. Okay, ja. Nein, also und das nochmal, also es ist keine Heuchlerei, aber du siehst, das ist nicht drin. Und auch, also wie gesagt, also auch ein paar Spiele, die hier bleiben wollten nach dem Abstieg, wo du selbst richtig gut mit klargekommen bist, wo du denkst, ja, die können helfen. Die kamen und sagten, nee, das, Stefan, ich will gerne, aber ich muss meine Familie, ich muss von dir, jetzt weiß ich, 5 haben oder sowas. Das never ever.
Also diese ganzen Bekundungen, sie würden gerne weiterspielen, sind daran gescheitert, dass es finanziell
nicht machbar war. Nur finanziell tatsächlich. Also bis auf ein paar wirklich, die ich auch loben muss, Ausnahmen, die geblieben sind. Also da bin ich auch tatsächlich nicht nur als Vereinsorgan, sondern einfach wirklich, also auch rein menschlich, also zutiefst dankbar, dass die Jungs uns die Treue gehalten haben, auch solche Einbußen eingegangen sind, weil sie sich auch heimisch fühlen und so weiter, dass sie auch ihr Herz auf dem Platz, irgendwo neben dem Platz lassen. Also auch da muss ich sagen, tatsächlich Respekt.
Abschließende Frage, natürlich kann es auch sein, dass der SV Meppen noch ein paar Jahre in der Regionalliga Fußball spielt. Kann sich der Verein das leisten? Was würde das bedeuten? Und beziehungsweise, was kann, will und muss der SV Meppen vielleicht in finanzieller Hinsicht in den nächsten Jahren auch machen?
Also mein Ziel ist tatsächlich eine nachhaltige wirtschaftliche Stabilität für den Verein zu schaffen, herbeizuführen. Natürlich greifen da mehrere Rädchen ineinander. Auch infrastrukturell müssen wir unbedingt was machen, egal in welcher Liga. Wir müssen jetzt kein Palastchen bauen oder so oder zweitligatauliches Stadion sofort hinsetzen. Aber das Ziel muss auch sein, mit sinnvollen Veränderungen, punktuellen Veränderungen, das Gesamtgebilde so weit am Laufen zu halten, dass es nach wie vor hier attraktiv ist, zu dem Fußballspiel zu gehen. Es ist nach wie vor attraktiv und interessant ist aus sportlicher Perspektive, aber auch vielleicht auch tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen, hier ins Emsland zu kommen, auch als Spieler, als Trainer und hier tätig zu sein. Und also wenn das mein Ziel ist, wenn der Aufstieg jetzt misslingen sollte, dass wir das halt von der Basis her es jedes Jahr versuchen könnten. Dass wir jedes Jahr oben mitspielen und du, also auch bei, na, wahrscheinlich wird es zur Fluktuation kommen müssen dann, aber ich finde es sensationell, wie jetzt die Durchlässigkeit jetzt die letzten Jahre dann irgendwie hier stattfindet. Also, und wir müssen diesen Weg gehen, diesen Weg wollten wir gehen, diesen Weg haben wir auch jedes Jahr irgendwo anvisiert, angesprochen. Also insofern geht bei mir so ein kleines Licht auf, dass wir das auch jetzt leben und dass es jetzt funktioniert. Ja, und damit wir nicht sofort vorm Scherbenhaufen stehen und dann wieder irgendwo um Vertrauen bangen müssen, irgendwas wieder aufräumen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Da bin ich auch tatsächlich einfach nur, die Erfahrung hat gezeigt, also da bin ich auch zu müde für. Mhm. So, nee, und das ist tatsächlich einfach Langatmigkeit für diesen Verein. Der Verein ist toll und insgesamt, also die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ist toll. Also das ist schon, also hier entsteht etwas oder entstand auch etwas, auch Generationen von den Fans, von Fankultur ist entstanden. Also das sind alle so zarte Pflänzchen, die nebeneinander wachsen. Die gilt es nicht einfach aus dem Aktionismus irgendwie platt zu treten und dann wieder dazustehen, sich am Hinterkopf zu kratzen und sagen, tjo, okay, dann lass uns wieder aufbauen. Also das ist mein persönliches Ziel, aber da spreche ich, denke ich, auch für meine beiden Partner, Vorstandskollegen, genauso wie die ganze Geschäftsstelle und so weiter. Mhm.
Gutes Schlusswort, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das angesichts deiner vielen Termine sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen wünschen wir natürlich alles Gute und viel Erfolg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Stefan Gette. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.
Danke, Stefan.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.